Hallo, liebe Hörer, und herzlich willkommen zur heutigen 113. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten, und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter, und zwar einmal im Monat in euren Podcast-Client nach Spotify, iTunes, Google Podcasts, gibt's demnächst irgendwie nicht mehr, habe ich gehört, oder auch in euren Podcast-Client nach Overcast oder Podbean oder wo auch immer ihr es geschafft haben solltet, uns anzuhören. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid und stellen uns kurz vor. Wir sind der
Marc,
der Martin,
der Johannes
und ich, der Ferdi. Ja, es ist ja ein wenig her, dass wir zum letzten Mal ein Warhammer-Lore-Thema gemacht haben, glaube ich. Ich meine, es ist schon eine ganze Weile her eigentlich. Und deswegen ist es mal wieder an der Zeit, dachten wir. Und genau das werden wir heute tun. Es soll heute gehen um große, schwere Roboter. Na, Roboter? Ich weiß nicht. Sind es Roboter?
Weiß ich nicht.
Ja. Ja, kann man so nicht direkt sagen, glaube ich.
Walker?
Also, es soll heute gehen um die Imperial Knights. Und ich habe von Imperial Knights keine Ahnung. Deswegen übergebe ich jetzt an den Johannes.
Da kann ich nur sagen, schockschwere Not, Ferdinand.
Ja. Überrasch mich.
Genau. Also ich glaube, Imperial Knights sind ja immer schon mal wieder ein bisschen gefallen ab und zu mal in unserem Podcast.
Die fallen doch nicht.
Ja. Und deswegen wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer angucken, wie das denn da so funktioniert. Wo kommen sie her? Vielleicht, wo gehen sie hin? Wer weiß.
Ja.
Und was gibt es so alles Mögliche außenrum noch zu wissen über das Thema, dass man so einen groben Überblick hat, wie die funktionieren, außer dass sie vielleicht Roboter sind. Das werden wir auch noch klären.
Hm.
Genau, was hat das mit Imperial Knights so ein bisschen auf sich? Also wenn man mal so ein bisschen zurückschaut in der Historie des Imperiums, dann kommt man ja erstmal von 40k zu 30k. Und von 30k dann zum Dark Age of Technology. Also da, wo noch alles toll war, bevor es alles Grimdark wurde, mehr oder weniger. Und tatsächlich sind Imperial Knights sehr alt. Die kommen nämlich tatsächlich weit, weit bevor das Imperium überhaupt gegründet wurde. Nämlich noch vor diesem, oder aus diesem Dark Age of Technology. Also wo die, wo das menschliche Imperium noch toll war, sie haben die Sterne besiedelt, sie hatten tolle Technologie und bevor alles den Bach runtergegangen ist, mehr oder weniger.
Mhm.
Wie bei so vielen im Imperium spielen da auch diese Standard-Template-Constructs eine große Rolle, weil diese Imperial Knights, die man heutzutage kennt, sind natürlich historisch auch quasi solche Modelle und Sachen, die von solchen Standard-Template-Constructs quasi fabriziert wurden. Und was da vielleicht noch ganz interessant ist, ist, dass ganz ursprünglich die Imperial Knights halt eigentlich nicht Kriegsmaschinen oder nur Kriegsmaschinen waren, sondern es gab tatsächlich da auch im Endeffekt die als ganz normale Arbeitsmaschinen.
Okay, das sind eigentlich sind's Traktoren, meinst du?
Die Landwirtschaftsmaschinen.
Mehr oder weniger sind's Traktoren, genau.
Der Klassiker.
Ja, ja. So wie die Orks halt an normale Buggies alles Mögliche dran schrauben, hat dann das Imperium angefangen, alles Mögliche an diese Traktoren dran zu schrauben.
Ah, okay. Ja, gut. Also danke für diese Zusammenfassung. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
Ja. Und genau, also das heißt, das kommt aus dieser STC-Welt, das heißt, das waren ursprünglich auch mal nicht nur Kriegsmaschinen, aber natürlich waren sie schon immer sehr stark, das heißt, die hatten auch damals schon die Relevanz, weil als die Menschheit dann da das Universum bewegen hat, dann gab es ja auch schon Xenos und potenziell irgendwelche, ja, keine Ahnung, Monster, Drachen, komische andere Tiere, die auf irgendwelchen Planeten waren, da waren die natürlich auch damals schon eine gute Möglichkeit, sich dagegen zu verteidigen.
Mhm.
Dann ist es eben so, man hat früher mal diese noch ganz alte, und jetzt kommen wir ein bisschen dazu, wie sich das mit den Imperial Knights dann tatsächlich in dem, was wir so kennen, also 30k, 40k, The Grim Darkness vielleicht entwickelt. Und da ist, was da vielleicht besonders ist, ist, dass die Imperial Knights jetzt nicht so ein normaler Bestandteil des Imperium zum Beispiel sind, sondern eigentlich haben die sich eben aus dieser ganz klassischen Tradition von diesen alten besiedelten Welten rausgebildet und sind eben auf sogenannten Nightworlds beheimatet. Und wie man jetzt sieht,
Moment, aber warum? Also ich dachte, dass die überall genutzt worden wären, halt zu Arbeitszwecken. Warum sind die dann auf ihren eigenen Welten?
Ja, da kommen wir jetzt dazu, weil es natürlich sich so ein bisschen rausgebildet hat. Also die waren halt nicht überall.
Okay.
Also das ist jetzt nicht so, dass es wie ein Toaster war, den hatte jeder, inklusive jeder Tech Priest. Mhm. Sondern die waren halt hauptsächlich mit diesen Standard Template Constructs. Da gab es ja dann diese Besiedlungssachen und dann gab es eben, hatte man so ein Kolonisationsschiff, weil auf den Nightworlds ist es auch so ein bisschen ein Rumor, dass du da manchmal so eine Festung hast, die im Zentrum steht und die potenziell oftmals vielleicht auch da gegründet wurde, wo so ein Kolonisationsschiff irgendwann mal gelandet ist zum Beispiel. Und durch die Art und Weise, wie die Knights funktionieren, und wie sich die Kolonien entwickelt haben, hat sich da halt tatsächlich so ein bisschen was, wie man es aus den alten Sagen kennt, so eine feudale Kultur ein bisschen entwickelt auf diesen Nightworlds. Mhm. Und dann gab es eben quasi so dieses Konzept, okay, es gibt halt so eine feudale Kultur auf diesen Dings. Das heißt, es gibt dann die Nobility, die mehr oder weniger dann auch diese Knights bedient und vor allem dann in Richtung, je grimdarker es wurde, desto eher in diese Verteidigen- und Kriegsrolle gefallen ist. Und den Rest der Bevölkerung, die halt so ein bisschen eigentlich eher in der dienenden Rolle sind, aber dafür eben auch beschützt werden und geguckt wird, dass halt so die Welt an sich immer okay ist, aber dafür müssen sie halt in Minensachen abbauen, farmen, mhm, um eben dann auch die Welt zu versorgen. Weil was vielleicht auch interessant ist auf den Nightworlds, wir hatten ja schon über Mechanicus geredet, wo man die Forge Worlds hat zum Beispiel. Und Forge World heißt ja quasi, man hat so einen Planet, wo eigentlich kein Quadratzentimeter potenziell nicht irgendwie mit Stahl und irgendwelchen anderen Bauwerken und so weiter durchsetzt ist und wo eigentlich jeder, wo auch Milliarden, Abermilliarden oder sogar Billionen an Leuten auf so einer Welt leben, / servitorieren, je nachdem. Und bei den Nightworlds ist es so, die sind eher im Vergleich zu so einer Imperial World mit den Hive Cities oder so einer Forge World, die sind eher auch deutlich weniger von der, also die haben deutlich weniger Bevölkerung normalerweise als so eine Forge World oder eine normale imperiale Welt mit den Hive Cities. Und ein großer Unterschied ist da nämlich dann auch, dass die Nightworlds sich tatsächlich auch dann über die Zeit immer mehr ein bisschen isoliert haben. Also da jede Nightworld ist so ein bisschen eigen, weil die sich eben auch komplett selbst versorgen, mehr oder weniger. Also die haben dadurch, dass sie eben nicht so eine riesen Bevölkerung haben, wo jeder Quadratzentimeter der Welt und so weiter bebaut ist, mehr oder weniger, haben die halt auch nicht so riesen Industriezentren, aber sie haben eben Minen, sie haben Farm, Landwirtschaft und so weiter und sie bebauen eben alles so, dass sie quasi einfach selbst leben können, mehr oder weniger.
Das gilt aber für alle Knights, oder? Für alle Knight-Welten, also für alle Welten allgemein, dass sie versuchen, selbstständig klarzukommen. Nur die halt Knights hatten, waren halt Kolonie-Welten, die halt besonders unwirtlich waren, wo man halt große Arbeitsmaschinen gebraucht hat, oder? So war doch die Erklärung, meine ich.
Ja, auch, aber nicht nur. Also es ist auch okay, so ein bisschen, dass die Knight-Welten halt sich dadurch auch, und dass sich diese feudale Struktur gebildet hat, halt auch so deutlich isolierter waren. Das heißt, die haben zwar mit anderen gehandelt, aber sie haben es halt probiert, in deutlich kleinerem Maße zu halten, auch wie jetzt andere Welten.
Es gab ja damals dann auch The Age of Strife, nachdem dann die ersten großen Warp-Stürme, also quasi vor 30k dann im Endeffekt. Und ich glaube, da sind viele Welten des Imperiums auch einfach tatsächlich untergegangen. Mhm. Die Welten, die eben Knights hatten,
genau,
damals zu verschiedenen Zwecken, die haben das halt ein bisschen besser überstanden, aber unter der Voraussetzung oder so, dass sie sich wohl häufig, so die, glaube ich, die offizielle Erklärung, dass sie sich dann eben in diese feudale Struktur begeben, genau, hat, weil eben die Leute angefangen haben, die Knights zu verehren, weil sie halt in dieser dunklen Zeit beschützen konnten.
Genau, und eben gerade durch das, dass es halt dann diese Knights gab, die vielleicht vorher nicht unbedingt nur für Krieg und so weiter gedacht sind, aber dann sind sie halt da auch immer mehr in diese Rolle, okay, wir benutzen den Knight jetzt halt nicht, um Bäume zu fällen, sondern wir brauchen ihn halt, um irgendwie die Xenos oder irgendwelche Warp Demons oder sonstige Sachen halt von der Welt jetzt fernzuhalten. Und dann hat sich halt das auch immer, dann haben sich die Welten isoliert durch die Warpstürme teilweise immer mehr und die sind halt sehr eigenbrötlerisch dann geblieben auch.
Mhm. Genau. Ich glaube, es war doch dann während des Great Crusade im Endeffekt, dass dann diese Welten wieder unter imperiale Kontrolle geholt wurden, also kurz vor 30K oder zumindest kurz vor der Heresie, also vor der Heresie. Mhm. Und ich glaube, das Mechanicus hat sich dann durchgesetzt, die Knights in ihre Abhängigkeit zu holen.
Ja, da kommen wir vielleicht dann gleich noch dazu. Also tatsächlich ist es so, in der Great Crusade, und wie viele Welten wurden halt auch die Knight-Welten dann teilweise quasi, es heißt ja rediscovered in Quellmaterial. Das heißt, da wurden natürlich auch diese Knight-Welten wieder gefunden. Und was natürlich jetzt dazu kommt, ist, das, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist, dass ja ein Ding von Zurückholen auch des Mechanicum ins Imperium war ja dieses Ding, dass der Imperator dem Mechanicum die Macht über alle Technologie ja mehr oder weniger übertragen hat.
Also insbesondere auch über Knights.
Genau, weil Knights natürlich mit den STCs, was ja eins der großen Dinge ist, was das Mechanicum auch sucht, damit gehören halt auch die Knights so ein bisschen jetzt zu dem, was durchs Mechanicum kontrolliert wird. Und da gibt es auch eine ganz eigene Order im Mechanicum, das sind die Sacristans, weiß jetzt nicht, wie die auf Deutsch heißen. Das sind quasi im Endeffekt Tech-Priests, die extra dafür ausgebildet sind, Imperial Knights zu warten und zu pflegen, mehr oder weniger. Mhm. Und deswegen kennt man vielleicht auch, das gibt es, glaube ich, als offizielles Geländeteil von GW, gibt es den Sacristan Forge Shrine, was im Endeffekt so wie so eine Docking Station für den Knight ist, in dem der halt quasi gewartet wird, mehr oder weniger. Natürlich, wie immer, mit viel Weihrauch und Ölritualen und so weiter. So wie es immer sein muss, wenn es um Mechanikum geht.
Klar.
Und dem Hochdruckreiniger.
Dem heiligen Hochdruckreiniger, bitte. Genau, und so ist es ein bisschen dann in 40K. Also wir haben in 40K schon so ein bisschen dann. Aber in 40K ist es halt so, okay, man hat auf jeden Fall das Mechanikum, das für die Technik zuständig ist. Und die haben dann ihre Sacristans auf diesen Nightworlds. Und auf den Nightworlds gibt es dann eben auch eins oder mehrere so Nighthouses. Das sind dann die man zum Beispiel kennt. Vielleicht House Raven hat man vielleicht schon mal gehört. Oder House Crast sind so zwei von denen, die man da schon mal gehört haben kann vielleicht.
Moment, aber die sind auf jeder Nightwelt dann vertreten? Oder?
Nee, also
jede Nightwelt hat ein Haus.
Jede Nightworld hat quasi ein oder mehrere Häuser. Es gibt welche, Welten, okay, wie zum Beispiel die von House Raven. Das ist, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, Colossi, glaube ich, die Heimatwelt. Da ist House Raven, glaube ich, ein Great House, weil es das einzigste Haus ist. Es gibt aber auch mehrere Nightwelten. Ich glaube, in 40K jetzt weniger als noch zu 30K-Zeiten, wo es dann noch mehrere Nighthouses gibt, die dann eben in Wettbewerb und aber auch Allianz zueinander stehen. Weil es ist auch so ein bisschen so, wie man es von alten Rittersagen kennt. Bei den Knights ist es halt auch so. Natürlich wird da auch intrigiert und Konkurrenz geschaffen und so weiter. Und die wird dann häufig auch in irgendwelchen Duellen oder so, ja, den typischen Turnieren ausgetragen, mehr oder weniger. Aber wenn der, heißt der High Lord? Da bin ich jetzt gerade, erinnere ich mich jetzt gerade nicht mehr, aber wenn der High Lord dieser einen Welt, der halt davor steht, wenn der sagt, okay, jetzt muss aber hier verteidigt werden oder jetzt müssen wir hier irgendwas tun, dann wird halt auch alles stehen liegen lassen und durch eben diese Idee von Ritterlichkeit und so weiter lassen dann halt alle auch alles liegen und schließen sich quasi dem Ruf ihres Herrn an, mehr oder weniger.
Okay.
Genau, da kommen wir vielleicht jetzt zu was Interessantem, nämlich bei den Nighthouses. Die Nighthouses haben halt auch so, ja, also ich habe jetzt ja gesagt, der High Lord, er heißt High King, kommen wir jetzt zu der Struktur von so einem typischen Night House oder so einem Great House. Und da gibt es zum Beispiel zwei Unterschiede. Auch wenn das Mechanikum in die Reparatur und so weiter von den Imperial Knights natürlich immer involviert ist, weil es ist ja Technologie, deswegen hat das Mechanikum was damit zu tun, gibt es trotzdem eine klare Unterscheidung in Warhammer zwischen Questor Imperialis, also Imperial Knights, und Questor Mechanicus, eben Imperial Knight Houses, die direkt mit dem Mechanikum alliiert sind und eben eigentlich eher nicht direkt mit dem Imperium, die dann halt eher so über die dritte Ecke zum Imperium dazugehören, weil das Mechanikum zum Imperium gehört.
Und wie ist denn die Meinung der Knight Houses generell dazu, dass sie ja quasi unter der Kontrolle des Mechanikums sind? Finden die das okay oder ist das ein notwendiges Übel? Oder wehren sie sich sogar dagegen?
Ich glaube, das war damals dann tatsächlich willkommen, da ja die Knights an sich, also die Maschinen an sich, mussten ja gepflegt und gewartet werden. Und das ging ja im Laufe der Jahre über das Age of Strife hinweg auch verloren oder hat sich verschlechtert sozusagen.
Mhm. Ja.
Die Leute wegfielen, die sich drum kümmern konnten, die anderen haben es nicht richtig gelernt und so weiter. Also ne, geht so nach unten.
Mhm.
Das heißt, das Mechanicus hat ja dann auch quasi im Gegenzug versprochen, sich um die Maschinen selbst zu kümmern.
Okay.
Ja, die haben so einen Wartungsvertrag abgeschlossen im Endeffekt.
Genau.
Infolgedessen war das quasi schon ein mutual benefit. Also die haben sich schon gegenseitig, glaube ich, so gefunden und
Ja, das würde ich jetzt aus dem auch sagen, was ich gehört habe. Also
ich glaube, um diese Night Worlds selber haben sich auch häufig dann Forge Worlds gebildet in den jeweiligen Systemen.
Genau, das
weil eben die Night Worlds diese recht viele STCs zur Verfügung hatten.
Genau, das ist nämlich, glaube ich, vor allem da, wo halt diese, auch die direkt mit Mechanikum alliiert sind, da hat sich halt häufig dann auch so ein mechanischer Sektor wahrscheinlich gebildet. Und da sind, glaube ich, auch häufig so Forge Worlds in der Umgebung davon. Und die Wartung haben sie halt angenommen, weil, wie es feudal ist, diese ganzen Lords und Ladies sind halt keine Techniker. Und irgendwer muss ja das maintainen, aber die Landwirte und so weiter können natürlich jetzt auch nicht die Technik von so einem Knight am Laufen halten.
Mhm.
Es gibt da, glaube ich, gerade mit den STCs auch so ein paar Konfliktpotenziale mit dem Mechanikum, weil auch wenn die quasi diese Sacristan-Order haben, die maintained, ist es, glaube ich, manchmal doch eher so, dass diese Sacristans zwar oder Sacristans vom Mechanikum kommen, aber manchmal vielleicht doch mehr Loyalität vielleicht noch zu ihrer Night World haben. Weil ich glaube, gerade bei House Raven war das, glaube ich, gibt so ein paar Gerüchte, dass die doch noch einige STCs so unter ihrer eigenen Kontrolle haben. Aber das ist nicht so bekannt. Weil eigentlich wäre ja die Regel, wenn es irgendwo ein funktionierendes STC gibt, geht es an das Mechanikum über.
Ja.
Und es gibt so die Gerüchte, glaube ich, dass ein paar von diesen Night Worlds und Night Houses halt vielleicht doch noch so ein paar Sachen im Hintergrund halten und benutzen, die vielleicht normalerweise eigentlich eher in den Besitz des Mechanikums übergehen würden, wenn es jetzt alles regulär und passieren würde.
Okay.
Es muss ja Platz für Intrigen, Spekulationen, potenzielle Bücher und Ähnliches geben. Also tatsächlich wäre es ja langweilig, wenn
Genau, vielleicht jetzt nochmal kurz zu der Struktur von so einem Night House. Also es ist wirklich, wie man sich so einen klassischen Ritterfilm vorstellt. Es gibt den König, also bei Questor Imperialis ist es der High King von so einem Great House oder bei Questor Mechanicus ist der Prinzeps des Great Houses. Und unter dem dienen dann verschiedene Barone. Da gibt es dann so immer so verschiedene Rollen. Zum Beispiel bei den Imperialen gibt es dann halt irgendwie den Königswächter und den Herald oder den Meister des Rechtes oder den Torwächter. Und dann gibt es halt noch ganz viele andere Barone, die halt jetzt aber keine spezielle Rolle haben. Und unter jedem von diesen Baronen gibt es dann natürlich Vasallen. Also wie man es halt aus so einem klassischen Ritterfilm mehr oder weniger kennt oder aus so einer klassischen Rittergeschichte, so genau diese ganze Geschichte. Und die kümmern Nobility, also diese ganzen Houses, wenn jetzt gerade kein Kampf ansteht oder so, kümmern sich halt so ein bisschen um die Politik, vielleicht das Auskommen im Imperium, Mechanicum und anderen Night Houses, vielleicht auf dem gleichen Planeten, vielleicht auf anderen Planeten und halt, dass der Planet so ein bisschen am Laufen gehalten wird und eben alle, die nicht High oder Low Noble sind halt dafür zuständig, dann zu arbeiten und die Welt zu versorgen, mehr oder weniger für den Schutz und die Leitung, die sie durch das Noble House bekommen. Mhm. Und es ist auch tatsächlich so, dass diese Noble Houses halt eben, wie die sich bilden, das ist halt, früher war es vielleicht noch so zu 40k oder vor 40k Zeiten, war es halt so vielleicht wirklich wie bei dem Ritterding, dass es so ein paar Traditionen gab und die waren halt vielleicht mehr oder weniger straightforward. Und inzwischen ist es dann eher so, dass in den Häusern es vielleicht auch durch zusätzlich diesen Mechanikum-Einfluss dann teilweise noch bei den Imperial Knights, dass es sehr viele sehr konvolutete Rituale und Sachen gibt, an denen man auch ständig teilnehmen muss und die man durchführen muss, um bestimmte Prozeduren dann korrekt durchzuführen.
Es muss sich mit der Lotion einreiben, sonst darf es nicht in den Knight.
Genau. Und das ist halt auch so, dass wenn du da quasi dann als ein Kind in so einem Knighthouse geboren wirst, sage ich jetzt mal, in so ein Knighthouse rein, dann fängst du eigentlich auch ab deinem ersten Atemzug an, dass du in die Richtung halt ausgebildet und entwickelt wirst, dass du halt alle möglichen Rituale und sonstigen Sachen durchläufst, um irgendwann vielleicht mal dann tatsächlich in einem Imperial Knight oder so zu landen. Mhm.
Und im Knight zu landen ist auch gar nicht so.
Das heißt zwar schön The Becoming, glaube ich, diese Prozedur, aber ob man die machen möchte, das können wir gleich mal erkunden, vielleicht. Weil, was ja ganz interessant ist, also jetzt haben wir quasi so ein bisschen die Struktur, also Imperial Knights sehr, sehr alt und diese Knight Worlds halt so isoliert und so ein bisschen vielleicht auch durch dieses Feudale halt so erstmal nach innen schauend und wahrscheinlich skeptisch allem anderen gegenüber und so ein bisschen politisch motiviert. Aber dann haben wir halt da diese Imperial Knights und die werden ja jetzt irgendwie pilotiert, sage ich jetzt mal. Wie funktioniert das Pilotieren von so einem Imperial Knight? Das ist so, dass diese Imperial Knights eben nicht wie ein Roboter sind. Also es ist nicht so wie zum Beispiel, keine Ahnung.
Ist kein Mech.
Es ist kein Mech, genau. Also es ist nicht so, dass du da drin sitzt, zwei Joysticks bedienst und das war's. Sondern jedem von diesen Imperial Knights wohnt ein Throne Mechanicum inne. Also ein Thron, auf dem der Pilot sitzt. Tatsächlich teilweise wortwörtlich zu verstehen. Und so ähnlich wie ja die Space Marines mit ihren Rüstungen so ein bisschen verbunden sind, ist halt auch der Pilot eines Imperial Knight mit dem Imperial Knight über diesen Thron verbunden. Und zwar, ihr kennt bestimmt alle Pacific Rim.
Aber sicher.
So mit diesen zwei Piloten, die quasi so einen Mind-Meld machen und dadurch können sie dann diesen Pacific Rim Mech steuern. Und so ähnlich ist es da halt auch. Nur dass im Fall von einem Imperial Knight und diesem Throne Mechanicum eben nicht mehrere Personen diesen Mind-Meld machen, sondern der Pilot macht einen Mind-Meld mit der Maschine. Weil die Maschine natürlich auch einen Machine-Spirit besitzt. Mhm. Oder dieser Throne Mechanicum.
Und den musst du an die Kette legen, weil der kann ja durchaus wild sein, je nachdem, was für einen Knight du hast.
Ja, weil da gibt es auch ganz bestimmte Sachen, die da interessant sind, weil das ist ein ganz wilder Prozess und auch um dieses Mind-Melding und so weiter, um diese Throne-Mechanicums gibt es ganz wilde Prozesse. Zum Beispiel ist es so, wie bei den Space Marines wird ja immer probiert, die Gene-Seed zu retten um jeden Preis. Mhm. Und bei den Imperial Knights ist es auch so, selbst wenn der Knight kaputt ist, es wird auf jeden Fall probiert, den Throne Mechanicum quasi zu retten, weil die dann teilweise auch wie so einem Schrein mehr oder weniger aufgebaut werden und dann teilweise auch immer noch mit denen kommuniziert wird. Weil, was macht den Throne Mechanicum und diesen Mindmeld ein bisschen speziell? Jeder Pilot, der diesen Mindmeld mit diesem Throne Mechanicum macht, der gibt ein bisschen von seiner Persönlichkeit auch in den Throne Mechanicum rein. Das heißt, der übernimmt, zum Beispiel, wenn die Person super aufbrausend ist, dann wird auch diese Natur von dem Throne Mechanicum und dem Machine Spirit halt aufbrausend sein.
Bisschen so eine Star Trek-Symbionten-Sache, ja. Wie der Dex, so. Mhm.
Sie übernehmen halt das Wesen des anderen so ein bisschen.
Ja, okay.
Zusätzlich ist es aber auch so, dass der Throne Mechanicum, was auch interessant ist, der enthält halt auch dadurch mehr oder weniger sozusagen die Geister von allen vorherigen Piloten, die dieser Throne Mechanicum hatte über die Millennia. Es ist quasi so, nur weil jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich bin der High Lord, ich bin in meinem Imperial Knight und dann sterbe ich halt irgendwann mal potenziell durch Altersschwäche oder im Kampf und der Imperial Knight funktioniert aber noch. Und dann wird natürlich irgendjemand anders potenziell diesen Knight mal übernehmen, wenn es jemand schafft, dieses Ritual quasi zu vollenden. Aber ein bisschen von meiner Psyche ist halt immer noch da drin. Und da gibt es auch so ein bisschen dieses Ding quasi, dass man als Pilot eines Imperial Knights hört man vielleicht auch, je älter der ist, ab und zu mal Stimmen oder so. Hm. Weil die Geister halt von den vorherigen Piloten noch drin sind.
Jetzt hast du ja ein paar Mal irgendwie hier gesagt, das mit dem Ritual, wenn der das schafft, mit dem Ritual das zu übernehmen und dass das vielleicht nicht ganz so angenehm ist und so weiter. Was ist denn da jetzt dran so unangenehm?
Kommt halt noch dazu, dass nicht nur deine Psyche in den Throne reingeht und du halt Geister davon vielleicht dann mit Geistern kommunizierst, sondern der Throne beeinflusst auch deine Psyche zurück.
Ja.
Es ist unklar, ob das ein Feature ist oder ob das irgendein Seiteneffekt ist. Der Throne Mechanicum bringt dich auch dazu, loyal, gefolgsam deinem König zum Beispiel zu sein, wenn du jetzt nicht der High Lord wärst von so einem Knighthouse. Also es ist auch so ein bisschen, dass du dich auch veränderst, wenn du in so einen Throne Mechanicum das erste Mal die Bindung eingehst.
Aber man kann dann da noch raus oder ist man dann da drin in diesem Thron und bleibt dann da auch?
Nee, bei Knights kannst du den Thron schon verlassen. Also du dockst halt an den Thron.
Okay.
Du verlierst halt aber nicht diese Bindung. Also zum Beispiel ist es auch so, ein Imperial Knight, ohne dass ein Pilot im Throne Mechanicum geht, ist eigentlich, so wie ich das verstehe, mehr oder weniger totes Metall. Weil nur durch die Verbindung von dem Piloten und der Maschine wird es halt tatsächlich zu einer Einheit. Es gibt da zwar auch so ein paar andere Sachen, aber so im Allgemeinen ist es so, dass ein Imperial Knight eben nicht wie ein Roboter einfach loslaufen wird, während der Pilot nicht mehr da ist.
Okay.
Kann er ja auch gar nicht, denn KI ist ja verboten.
Das stimmt.
Genau, und um halt aber überhaupt zu so einem Pilot zu werden, musst du halt auch erstmal ganz viele anderen Stufen und Rituale bestehen, bis du überhaupt vielleicht mal so weit kommst, dass du ein Kandidat bist, um diesen letzten Schritt des Thronbesteigens mehr oder weniger machen zu können. Und da gibt es zum Beispiel dann auch noch so eine Unterscheidung, weil es gibt ja die Imperial Knights und dann gibt es ja auch noch die Armiger Warclaves oder Armiger Helverines, also die Armiger. Bei den Armigern ist es nämlich tatsächlich anders.
Okay.
Und da ist es nämlich, wenn ich es richtig weiß, eher so wie zum Beispiel bei den Dreadnoughts. Ich glaube, es waren die Dreadnoughts. Das ist da, ist es nämlich nicht der Throne-Mechanicum, wo du wirklich so einen kompletten Mindmeld mehr oder weniger machst, sondern bei Warclaves ist es der sogenannte Helm-Mechanicum. Und man erkennt schon so, ist was Kleineres wie so ein Throne-Mechanicum. Und da ist es insgesamt ein bisschen anders. Du bist halt in so einem Helmmechanikum dann erstmal nicht ganz so tief verbunden. Also ich glaube, so ein Armiger hat deutlich weniger vielleicht Persönlichkeit als so ein Imperial Knight dann. Und zusätzlich wird da aber auch so ein bisschen noch eine Verbindung zu einem Imperial Knight hergestellt. Weil wenn du in so einem Armiger drin bist, dann bist du ja normalerweise eher so ein in Ungnade gefallener, feudaler Kerl oder so ein relativ niedriger Lord in der Hierarchie von allem. Und deswegen ist da auch ganz klar definiert, dass halt so Armiger von diesem ganzen Mindmelding her ganz klar loyal einem Imperial Knight unterstellt sind. Das heißt, normale Armiger sind halt nie alleine unterwegs, sondern sind quasi stark verbunden mit perfekter Loyalität zu einem Imperial Knight. Und das heißt, das, was der Imperial Knight-Pilot dann mehr oder weniger mitkriegt, also Loyalität zu seinem Lord und so weiter, das kriegt halt der Armiger mehr oder weniger dann so ein bisschen so. Und du bist jetzt quasi diesem Imperial Knight und seinem Piloten unterstellt. Und das ist halt aber auch so ein bisschen auf dieser Mind-Melding-Ebene enforced.
Die können ausbrechen. Hm? Weil die werden ja teilweise auch aus Scouts benutzt, richtig? Und da werden's.
Ja, genau. Also es heißt jetzt nicht, dass die immer nur zusammen rumlaufen, mehr oder weniger. Aber wenn jetzt zum Beispiel der Imperial Knight, der dein Vorgesetzter, sag ich jetzt mal, ist, wenn der sagt, du machst jetzt das, dann ist es eher schwer, dass sie ausbrechen können. So wie ich das verstehe, weil das schon dann tief in sie imprinted ist, dass sie eben dem zu folgen haben. Aber ja, typischerweise sind die Armiger Warcliffs sind ja deutlich wendiger und deutlich schneller als so ein Imperial Knight. Das heißt, die werden häufig halt für so Flankieren und Treib. Deswegen heißen sie ja auch teilweise die War Dogs. Die werden so ein bisschen auch als zum Treiben der Beute mehr oder weniger verwendet.
Ja, gibt ja einige coole Romane. Aber ich finde, dann ist ja ein bisschen die Lore so ein bisschen. Also es gibt ja die Möglichkeit, dass der Knight dem Armiger sagt, hey, du musst es jetzt machen, und dann hat er keine Chance, als das zu tun, weil er mit ihm gelingt ist. Auf der anderen Seite werden sie aber auch als Scout-Einheit angepriesen, die halt für die aggressiv voranstürmen, wenn die Knights hinterherkommen. Wobei ich das Scouting immer so schwierig finde, wenn man einen Armiger voranstürmen lässt, im Sinne von, ja, da wo er in die Luft fliegt, da ist der Kind, ja. Das ist so ein bisschen.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja jetzt nicht so, dass ein Armiger stealthy unterwegs sein kann, so wirklich.
Die Art von Scouting.
Ja, ja, doch, klar. Also stampft durch die Straßen von so einer befriedeten Stadt.
Ist vielleicht so ein bisschen die Cloverfield-Variante von Stealth oder so. So, er ist eigentlich zu groß, dass er nicht auftaucht, aber er ist immer an den richtigen Stellen hinter irgendwelchen Gebäuden oder Bergen oder so. Mhm. Genau, und das heißt, du hast da halt auch diese ganz klare Hierarchie mit den Warclaves, die halt sich auch in diese feudale Hierarchie dann einordnen, mehr oder weniger. Und so ein bisschen kann man diese Piloten von den Warclaves ganz im Entferntesten wahrscheinlich halt so mit den Knappen oder so von so klassischen Rittern mehr oder weniger auch vergleichen, die halt so den ja, die unterstützen und zuarbeiten, sage ich jetzt mal. Aber eigentlich halt selber nichts wert sind, außer sie schaffen es irgendwann dann mal selber vielleicht der Ritter zu werden.
Mhm. Mhm. Cool.
Was ich jetzt noch kurz erwähnt hätte, oder was heißt kurz, was vielleicht noch relevant ist, wir hatten jetzt so ein bisschen diese Unterscheidung zwischen imperialen Knights, also direkt dem Imperium alliierten und loyalen Knighthouses, und dann hatten wir diese dem Mechanicum alliierten Knighthouses. Es gibt noch so eine dritte Fraktion bei den Imperial Knights, das sind die Freeblades.
Mhm.
Free hört sich jetzt nicht so an, als würden die klar irgendwelchen Leuten unterstellt sein. Und das ist eben so, das sind meistens einzelne Knights, die meistens irgendeine tragische Geschichte haben. Wieso es nur noch diesen einen Knight gibt. Also so ein Klassiker wäre zum Beispiel der Sir Hector mit Canis Rex, heißt der Knight, glaube ich. Das ist, glaube ich, das einzigste sehr spezifische Knight-Modell-Kit, das es von GW gibt. Und der ist zum Beispiel der letzte Überlebende von halt einem Knighthouse, das komplett sonst zerstört wurde. Und diese typischen Freeblades haben immer so irgendwas Tragisches oder irgendeine Hintergrundgeschichte, wo irgendwas dann Traumatisches dabei ist. Das ist auch so, wenn man, glaube ich, Freeblades spielt, dann hat jeder Freeblade, den man hat, hat dann auch immer so einen Malus, also so einen Traumata, das man ihm assigned, was dann vielleicht irgendein Problem mit sich bringt. Und bei den Freeblades gibt es eben dann viele, die sind halt nicht an eine Welt gebunden, an so eine Nightworld, sondern die reisen mehr oder weniger als so fahrender Ritter, könnte man sagen, durch das Universum. Und bei den Freeblades ist es aber trotzdem so, dass die natürlich Anti-Xenos, Anti-Chaos sind. Das heißt, die sind auch auf der guten Seite. Und dann kann es eben passieren, dass wenn die irgendwo sind, wo dann auch zum Beispiel das Astra Militarum gerade einen Kampf ausfechtet oder so, dann taucht halt eine von diesen Freeblades Knights auf und alliiert sich dann ad hoc mit diesem Regiment der Astra Militarum und unterstützt die in ihrer Kampagne, die sie da gerade machen.
Okay. Aber die sind nicht, also sind schon deutlich seltener als die Imperial Knights.
Ist die Frage, was selten ist. Also so ein Knighthouse hat halt eine potenziell größere Menge von Imperial Knights. Und durch ihre Natur, wo sie halt herkommen, ist es halt bei den Freeblades meistens so, die sind die letzten Überlebenden von irgendwelchen Häusern oder irgendwelche, keine Ahnung, der einzigste Knight von irgendeinem Traitor-Haus, der nicht dem Chaos verfallen ist oder so. Das heißt, da gibt's schon wenige, und die sind halt auch alle noch weniger bekannt. Also die sind halt auch nicht alle bekannt.
Mhm, okay.
Sondern die tauchen halt da auf, wo sie auftauchen oder auch nicht. Sind natürlich deutlich weniger, weil meistens sind es nur einzelne. Es gibt aber auch so, glaube ich, teilweise so Geschichten von, wo sich so mehrere Freeblades dann zu so einer kleinen Warband oder so mehr oder weniger zusammenschließen und dann zusammen zumindest für eine gewisse Zeit kämpfen.
Okay, spannend.
Weil ich vorhin House Crast, glaube ich, erwähnt habe. Es gibt, glaube ich, zum Beispiel bei House Crast auch einen bekannten Freeblade, weil meistens die Freeblades, die halt so in der Lore auftauchen, sind dann meistens halt auch benannte mit einer definierten Hintergrundgeschichte. Und da gibt's, glaube ich, nämlich tatsächlich einen von irgendwie den Erben von Haus Crast oder so, so einen von den Brüdern mehr oder weniger. Da weiß ich es nicht mehr genau, aber der hat, glaube ich, irgendjemanden umgebracht, einen anderen Knight. Und deswegen wurde er halt quasi ausgestoßen von seinem Haus und deswegen ist er halt als Freeblade unterwegs, aber ist trotzdem eben noch auf der Anti-Chaos-Seite. Also der ist quasi rausgeschmissen worden und disgraced, aber er ist trotzdem nicht dem Chaos übergelaufen.
Okay, und das gilt für die Freeblades. Sie sind nach wie vor Imperial Knights, aber sie sind halt einfach keinem Haus unterstellt.
Genau. Sie sind quasi Lone Wolves, wenn man so sagt, weil...
Oder der letzte Überlebende.
Oder der letzte Überlebende. Also diese typische dramatische Geschichte, die man sich bei so einem Lone Wolf halt vorstellt aus irgendwelchen Geschichten.
Ja.
Ja, aber ich frage mich dann auch, wenn das so ein Lone Wolf hast, ja, hinter den ganzen Knights steckt ja auch eine riesige Logistik. Hm. Ja, also von Reparaturwerkstätten und Transport, wenn du von einer Welt zur anderen musst, dann ist ja da immer eine riesige Logistikfrage. Das würde bei diesen ganzen Einzelgänger-Knights würde das überhaupt nicht funktionieren, weil die haben ja das nicht. Die ganze Infrastruktur, die man da braucht.
Ich glaube, Freeblade heißt nicht quasi nur eine Person auf dem Throne und der Knight sind. Also es kann auch sein, dass da so eine Mini-Gruppe dazugehört, mehr oder weniger. Aber ja, das ist tatsächlich was ich bei den Freeblades auch so vom Argumentieren schwierig finde manchmal.
Also ich meine, klar, wird vielleicht noch andere Leute haben, aber das ist halt so eine riesige Infrastruktur, die du brauchst, um einen Knight zu maintainen. Und das skaliert ja aber auch gut. Also ob ich jetzt einen, keine Ahnung, ein Schiff habe, wo 10 Knights reinpassen, dann macht es keinen Unterschied, ob ich 9 Knights oder 8 Knights oder 5 Knights habe. Aber wenn ich halt nur einen habe, dann ist halt irgendwie merkwürdig.
Jetzt muss man natürlich so ein bisschen sagen, also so ein Knight ist vielleicht auch im Vergleich zu einem Titan nochmal eine ganz andere Hausnummer, weil ich glaube, so die Durchschnittsgröße von so einem Knight wird, glaube ich, mit so 10 bis 15 Metern, glaube ich, angegeben. Die sind halt relativ klein, weil im Vergleich zu zum Beispiel selbst dem kleinsten Titan bewegt sich halt so ein Knight auch noch eher wie eine Person, in Anführungszeichen. Und deswegen ist es da natürlich auch vielleicht eher so, dass der halt mal auf irgendeinem Frachter mitreist, aber...
Alles klar.
Trotzdem ist es ein bisschen seltsam, wie die auf X-Planeten auftauchen können, weil sie bräuchten halt ein Raumschiff dafür. Und zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob ein anderes Knighthouse im Zweifelsfall halt einfach sagen würde, ah, hier ein Freeblade, wir nehmen dich einfach mal mit und wir helfen dir auch bei der Wartung von deinem Freeblade-Knight.
Naja.
Ja, wobei, also zur Wartung können sie bestimmt auch mit dem Mechanikum jeweils was aushalten.
Ja.
Also da bin ich mir sehr sicher, dass es da Möglichkeiten gibt.
Ja. Das wird auch so ein typischer Ding dann sein, okay, wenn sie da irgendwo dem Mechanikum oder dem Astra Militarum oder so helfen, dann okay, und dafür kriegen wir jetzt ein bisschen von euren Tech-Priests werden wir gesegnet und kriegen irgendwie ein neues Purity-Seal. Oder die gucken sich mal an, ob sie genug Wissen haben, um hier irgendwie das und das zu reparieren oder so.
Ich bin da nicht überzeugt. Also, wenn ich mit meinem Fahrrad zum Service gehe, ja, dann werde ich als erstes gefragt, hast du das Fahrrad hier gekauft? Bei einem von meinen alten Fahrrädern, das hatte ich nicht da gekauft. Und dann sagen die halt erstmal, ah, nee, dann können wir dir keinen Service machen. Also, ich bin mir nicht sicher, ob das Mechanikum da nicht aussah. Wo hast denn du den Knight gekauft?
Das Ding ist ja, wenn du dann sagst, ja, aber hier und dann mit so ein paar 500-Euro-Scheinen wedelst, dann machen sie den Service ja im Zweifelsfalle schon.
Ja, okay, das habe ich natürlich noch nicht versucht, das muss ich zugeben, ja.
Und stell du dich mal vor so eine Thermal Lens, wenn die dir vors Gesicht gehalten wird.
Ja, das hat mein Fahrrad auch nicht. Ah, okay, ja, gut.
Also ich vermute, ich meine, das passt natürlich auch hervorragend in diese Geschichte, in diese Ritterlichkeitsdingens da rein, dass es da halt so einsame, fahrende Helden gibt, die das nicht für Ruhm und Ehre machen, sondern einfach, weil sie beschlossen haben, sie möchten das tun und quasi sich ja auch dann nur das Nötigste sozusagen erarbeiten müssen.
Und ich meine, teilweise könnte ich mir halt auch vorstellen, dass es dann natürlich auch so ist, wenn jetzt irgendwie zum Beispiel ich hatte vorhin diesen Sir Hector, diesen letzten Überlebenden von einem Knighthouse erwähnt, der ist natürlich auch in gewisser Weise eine Legende vielleicht. Und das hat dann vielleicht auch nochmal einen Status. Also selbst in dieser, vor allem in dieser feudalen Welt, wenn da jetzt so ein legendärer Ritter quasi auftaucht, dann ist das ja auch nochmal jetzt was anderes, wie wenn da irgendjemand Unbekanntes in einem Knight auftauchen würde.
Okay, ja. sehe ich ein.
Also dann haben wir jetzt so ein bisschen einen Überblick, wo kommen die Knights her.
Im Übrigen, der Sir Hector, der hat eine imperiale Fregatte gestohlen.
Ah, okay.
Auf der Welt, die von den Iron Warriors überrannt wurde. Also ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass sie bestimmt irgendwie mit irgendwelchen hier Rogue Tradern zusammenarbeiten oder irgendwie dann Passage verhandeln irgendwohin.
Ich meine, das macht ja auch Sinn. Also es gibt ja viele Sachen und tatsächlich hast du ja auch recht, die müssen ja auch irgendwie von den Welten runtergegangen sein, wenn sie der letzte Überlebende da waren, weil dann ist ja die Wahrscheinlichkeit 100%, dass die Welt komplett zerstört und oder vom Chaos überrannt wurde. Mhm. Dann wären wir quasi im aktuellen Stand der Geschichte. Und wo gehen sie hin? Also es gibt Freeblades, die rumrennen und es gibt Imperial Knight Households, die probieren, die Tradition am Leben zu halten, die Knights am Leben zu erhalten und vielleicht eher Xenos und Chaos zu zerstören und hoffentlich nicht ständig nur in Konflikte mit anderen Knight Houses zu treten.
Ja, dann haben wir ja quasi die Geschichte.
Ja.
Sollen wir ein wenig auf die Modelle eingehen?
Modelle.
Da wartet der Martin schon die ganze Zeit auf.
Ja, ja. Ich hätte vielleicht eine Überleitung, die wir zu den Modellen machen können.
Oha.
Weil was allen Modellen gemein ist, sind ja verschiedene Arten von Bannern.
Mhm.
Und diese Banner sind auch ganz cool, weil da gibt's tatsächlich auch eine klare Definition, was manche von den Symbolen darauf heißen. Weil das ist mehr oder weniger so eine Killlist von relevanten Kills oftmals. Es gibt dann zum Beispiel ein bestimmtes Ding, was man sich da drauf malt, wenn man zum Beispiel irgendeinen Titan Knight oder so, der mit Legio Mortis assoziiert ist, gekillt hat. Und so trackt man da halt hauptsächlich natürlich Knight und aufwärts irgendwelche Abschüsse, die man gemacht hat in seiner Karriere als Imperial Knight.
Hm. Aber so ein Dreadnought würde man nicht mehr drauf machen, der ist zu klein.
Ja, wenn du aus Versehen draufgetreten bist.
Ja, okay.
Ja, ich glaube, der würde dann eher so als Strichliste vielleicht drauf landen und nicht als separates Symbol.
Und nicht auch aus Versehen auf einen Schnack getreten.
Und was mit so einem Armiger?
Ja, kommt vielleicht drauf an, zu welchem Haus er gehört hat.
Okay.
Gut, aber dann lass uns mal zu den Modellen übergehen.
Ja.
Die Modellpalette ist ja so ein bisschen klar zweigeteilt, wenn man Imperial Knights im Globalen betrachtet. Einmal gibt's die Forgeworld-Modelle, die ja eher so 30k-Timeline sind. Und von GW gibt's dann ja eher die Modelle, die halt noch so in 40k die meistverbreiteten sind.
Aber die 40k Knights sehen auf jeden Fall wuchtiger aus, finde ich, als die 30k Knights.
Ja, die 30k Knights sehen alle halt so ein bisschen, finde ich, dynamischer und nicht so boxig aus.
Ja, die wirken komischerweise realistischer. Also, wenn man von realistisch reden kann bei, keine Ahnung, 15 Meter hohen Kampfmaschinen, finde ich, wirken die 30k Knights noch mehr wie Maschinen, die funktionieren könnten als die anderen. Irgendwie wirken die für mich fremdartiger.
Ich sehe schon, du hast aber auch nicht richtig zugehört, weil es sind keine Kampfmaschinen, es sind Erntemaschinen.
Ja, gut, ja. Okay. Aber die wurden ja umgeändert, weißt du?
Mm.
Flugsahnen zu Schwertern oder so, ne? Ja, das war ja das.
Tatsächlich habe ich mir das so ein bisschen überlegt, als ich das so gesehen habe. Das habe ich jetzt zwar nirgends belegt gefunden, aber ich habe halt überlegt, ob das daran ist, dass halt zu 30k-Zeiten oder so die Knights, die es da noch in größerer Menge gab, wie zum Beispiel dieser Thrustus Knight ist, glaube ich, der eine von Forgeworld, der so schlanker ist,
ja.
Dass die halt noch eher so die Originalmodelle vielleicht sind. Dass da halt noch quasi mehr Originalteile drin sind und vielleicht noch eher das Wissen da war teilweise, wie man diese Dinger korrekt baut und pflegt und so weiter. Und die heutigen Modelle sind halt so quasi, ja, von diesem STC-Schin so ein 60% der Bits sind schon kaputt. Deswegen ist alles boxier.
Ja.
Es werden halt nur noch eher dicke Panzerplatten einfach draufgehauen, die so ein bisschen eine halbwegs okaye Form haben. Aber es ist halt nicht mehr so eine elegante Geschichte, wie als sie noch neuer waren.
Die wirken so boxy.
Ja.
Aber auch wirken sie so, als wenn sie wie so Actionfiguren, die man halt leichter auseinandernehmen kann. Das spricht wahrscheinlich dafür, dass man versucht hat, eine höhere Modularität zu erzielen, als beim Thrustus-Chassis, wo man halt zwar die Armwaffen getauscht hat, aber ansonsten beim Chassis relativ gleich geblieben ist.
Ja, also ich finde, also vor allem die 30k Knights, die sind so gar nicht meins. Also Ich habe das ja an der einen oder anderen Stelle im Podcast schon gesagt, aber das ist vielleicht auch nochmal was anderes. 40K ist für mich ja ein Infanteriespiel.
Ja.
Und deswegen ist schwierig. Ich finde das gegen die Armiger, finde ich, noch okay. Kann man gut machen. Wobei die halt auch eher so in der Dreadnought-Klasse sind. Aber so einen echten Knight, ich meine, das Modell ist natürlich schon imposant und alles, aber ich weiß nicht. Es ist nicht für mich.
Ist doch eher was für die Armageddon-Schlacht über 2 Wochen.
Schon. Kannst halt kein kleines Spiel damit machen nachher. Also, oder kannst schon, aber bringt halt nichts.
Weiß nicht.
Aber ist es noch ein kleines Spiel, wenn der Martin seine 60 Hunde ins Feld führt?
Nee, dann ist es kein kleines Spiel mehr. Aber der Martin kann halt von seinen 60 Hunden durchaus irgendwie 30 ins Feld führen. Ja. Du kannst aber halt nicht einen halben Knight bringen.
Und das ist halt das Ding. Nö, ich bringe dann halt nur den Knight und nichts anderes.
Ja, genau. Und das ist das, was mich ein bisschen stört an den Knights. Ich weiß natürlich, ist das ein Spiel, was du gerne machen würdest, mit einem Knight gegen einen Haufen anderes Zeugs? Oder?
Nee.
Na, also nur mit einem Knight nicht.
Es schränkt halt die Handlungsmöglichkeit so arg ein, finde ich.
Ja. Ich möchte nur anmalen, dass er hinter der Armee stehen kann und da cool aussieht.
Als cooles Geländestück potenziell.
Ja. Ja, okay.
Ja, tatsächlich würde ich auch gerne mal so ein Knight-Spiel machen, aber das wird natürlich wahrscheinlich eine ganze Weile dauern. Deswegen fand ich ja immer, wie hieß es?
Ja, Adeptus Titanicus.
Adeptus Titanicus, ganz interessant, wo du ja quasi dann kleinere Modelle hattest, wobei die Größe ja eigentlich erstmal nicht entscheidend ist. Könntest du auch mit mehreren größeren Modellen, mit anderen Regeln, also könntest du ja theoretisch auch mit den großen Modellen das spielen, wird halt mehr Platz brauchen, aber.
Ja, kannst du aber machen, klar.
Genau, aber da fand ich halt, war halt so ein bisschen die Adaption, dass du halt quasi von der Spielbarkeit dieses Imperial Knight gegen Imperial Knight halt so runterbrichst, dass du dann halt, so wie du 10 Space Marines gegen 10 Chaos Space Marines spielen kannst, dann halt 10 Knights gegen 10 Chaos Knights spielen kannst.
Genau, und das ist dann auch eher das Spiel, was ich irgendwie da dafür nehmen würde. Ansonsten ist halt, in dem 40k-Spiel ist es halt ein bisschen so die Messer zur Schießerei gebracht Situation einfach. Also, ja.
Ja, also für Epic passt das besser. Da bin ich bei dir.
Aber was mir da jetzt gerade noch einfällt bei den Modellen, weil ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen durch die Modelle geblättert, was vielleicht noch auch noch interessant ist, also natürlich sind die aus diesem tollen Adamantine-Metall, aber mir ist da aufgefallen, was diese Modelle nämlich alle haben, ist dieses Schild neben ihrem Kopf. Mhm. Was da vielleicht noch ganz spannend ist, ist, dass das nämlich nicht so ein klassisches Void-Shield ist, wie bei den meisten anderen so Sachen. Also so ein Schild, das einfach außenrum wie so eine Kugel ist. Mhm. Und wenn es halt keine Energie mehr hat, zerfällt's. Sondern es ist ein Ionenschild, was stärker ist, aber was gerichtet ist.
Gibt.
Das heißt, es kann nur in eine Richtung blocken, wie so ein normales Schild, das du auch als Ritter in der Hand tragen würdest. Mhm. Das hält dadurch halt stärkeren Waffenstand, aber deswegen müssen die Piloten das halt auch quasi immer.
Die müssen es ausrichten quasi. Ah, okay.
Ja. Perfekt ausrichten, genau. Also das heißt, sie sind nicht automatisch von hinten zum Beispiel dann geschützt, wenn sie sich halt nicht korrekt platziert haben und von hinten einer mit einer dicken Kanone auf sie schießen kann.
Aber ich glaube, die größeren Knights haben auch mehrere Ion Shields. Also das ist nicht so, dass sie das nur eins haben. Also die haben dann an mehreren Stellen quasi, um das abzudecken.
Ja, genau. Aber es ist halt nicht so das Standard Void Shield, was halt einfach so wie so ein waberndes Schild einfach um das ganze Ding so eine Kugel rum hat, sondern du brauchst halt dann schon für jede Richtung quasi dein Ion Shield mehr oder weniger.
Ja, und die Schilde, die bei den nächstgrößeren Modellen, die Titanen hättest, die werden ja auch nicht angezeigt. Und dann ist es langweilig, wenn du sagst, okay, der Knight hat ein Schild, aber man sieht halt nichts am Modell. Da ist doch viel cooler, wenn man eine Geschichte hat, warum jetzt der so einen Rahmen hat, in dem sich ein Energieschild aufbaut. Ich finde, dass man sich das überlegt hat, wie man das am besten darstellt und sagt, hey, der hat halt Energie für dieses eine Schild und nicht für den ganzen. Dann ist es einem einfach auch in sich geschlossen und nachvollziehbar, warum er jetzt eine coole Lanze-Schild-Kompo hat. Ja? Für Ritter. Ja.
Es passt halt auch zu diesem Ritterding, weil du sagst halt vielleicht auch so, du willst halt ehrenhaft kämpfen und so weiter und dann sagst du halt auch, ja, ich will jetzt nicht hier automatisch so ein Schild, das überall ist, sondern ich will halt dieses Schild und wenn ich halt selber den Fehler mache und mich nicht schütze, dann geschieht's mir auch recht, wenn ich abgeschossen werde.
Okay.
Okay, ist ja schon recht spät, ich hätte aber noch so ein bisschen abschließende Fragen und zwar eher so auf Meta-Ebene. Eine an den Martin. Martin, was ist cooler? Ein Mech aus Battletech oder Knight?
Schwierige Frage. Aber ich persönlich bin da beim Battlemech, weil ich halt ein paar Bücher gelesen habe und da. Ich habe mehr Bücher über Battlemechs gelesen, als 40k-Bücher in den Knights vorkamen. Mhm. Also ich habe zwar ein, zwei coole Knight-Bücher gelesen, aber die Battletech-Bücher waren definitiv in Überzahl.
Okay.
Wer würde gewinnen? Das wäre ja viel spannender.
Müssen wir diesen Totally Accurate Battle Simulator uns bei Steam kaufen und dann sagen, 5 Imperial Knights gegen 5 Battletech-Mechs.
Ja.
Battlemechs haben keinen Maschinen-Spirit. Sie haben aber auch keine Schilde. Ich glaube, die Waffen sind nicht ganz so advanced wie in 40k oder 30k. Also im Sinne von irgendwelche Energielanzen. Du hast zwar Partikelprojektorkanonen und Autokanonen, aber das ist auch sehr viel einfach nur Raketen und.
Also mehr so Projektilwaffen.
Also viele Projektilwaffen, auch Energiewaffen, Impulslaser und so, aber damit die nutzen sie hauptsächlich, um Panzer wegzuschmelzen, sag ich jetzt mal. Schwierig. Ich könnte es nicht sagen, wer da gewinnt.
Ja, wer gewinnt, ist ja die müßige Frage. Nee, mich hat bloß interessiert, was findest du cooler? Das war.
Also, ich suche im Nachhinein mal, ob ich was finde. Vielleicht gibt es ja tatsächlich schon so ein lustiges YouTube-Video, wo jemand das nachgestellt hat.
Mit Sicherheit.
Ich meine, vom Design her sind halt bei Battletech ist halt so breit, da gibt es halt unglaublich, unglaublich cool bis unglaublich, unglaublich hässlich. Während bei den Knights ist es so, da gibt es cool und nicht ganz so cool. Da gibt es nicht das ganze Spektrum bei den Plastikmodellen.
Och, ich weiß nicht. Also die Forge World 30k Knights, die sind, ja.
Es gibt halt deutlich weniger, oder? Also bei Battletech gibt es doch, glaube ich, deutlich mehr verschiedene Modelle auch so irgendwie.
Ja, ja, aber es gibt auch wirklich abgrundtief hässliche Battletech-Max. So ist es nicht. Ja. Also das muss man ihnen leider auch lassen, ja.
Ja, aber selbst bei den 30k Knights oder so, da gibt es ja auch ganz wilde Geschichten.
Ja.
Also ich finde, wie häufig bei der 40k Lore, was man halt ihnen zugute halten muss, sie haben nicht einfach gesagt, ja, okay, wir setzen jetzt hier auch ein Battlemech mit rein, sondern sie haben schon sich Mühe gegeben, die Geschichte zu ihrem eigenen zu machen. Ja, also das ist gut gemacht, finde ich gut. Ich glaube, dass die Battletech-Anleihen sich da nicht wirklich wegdiskutieren lassen. Und ich bin da auch bei Martin und finde eigentlich die Battlemechs cooler. Aber die Modelle, wenn man den Style halt mag, sind natürlich cooler als die Battletech-Modelle. Aber das ist ja auch nicht zu vergleichen wegen der Größe einfach.
Ja.
Und ich würde auch den Battletech-Modellen teilweise eine noch größere Kastigkeit zuweisen.
Auf jeden Fall.
Wobei ich mir jetzt auch mal gucken wollte, ob ich den Mad Cat einfach mal auf 30 cm hochskalieren kann. Das müsste ja gehen.
Der Mad Cat war damit wie so einem Zweiter Weltkrieg Flugzeug-Bomber-Cockpit, oder?
Ja, ja, der hatte so eine gewölbte Kuppel. Und zwei so boxenartige Raketenwerfer auf den Schultern.
Also Johannes und Marc, ihr wart ja nicht ganz so firm in dem Battletech-Universum, aber ihr könnt die Frage natürlich auch gern beantworten.
Also dafür kenne ich es tendenziell zu wenig. Ich kenne halt MechWarrior so ein bisschen und die fand ich auch immer cool, aber ich würde jetzt tatsächlich sagen, ich habe jetzt keinen Favorit der beiden. Also ich finde beide ganz cool. Mhm.
Ich glaube auch, das sind einfach zu unterschiedliche Universen an der Stelle.
Ja.
Die haben beide ihren Reiz. Ich glaube tatsächlich, finde bei Battletech die Auswahl ein bisschen cooler, muss man sagen. Also die Imperial Knights, 40k und auch 30k sehen alle so ein bisschen sehr plain aus. Die Großen haben ja alle ungefähr die gleiche Form. Die basieren ja, ich glaube, auf ein oder zwei Varianten des gleichen Chassis.
Die STCs, die noch übrig geblieben sind, oder weil man keine Lust hat, mehr Plastik zu produzieren. Yeah. Je nachdem, welche Argumentation man verwendet.
Genau, es sind halt die STCs, die übrig sind. Und cool wird es dann halt bei der Imperial Knight Crusader oder der Gallant, wenn sie dann so eine riesige Kettenschwert bekommen. Ja. Und noch so einen Top-Mounted Raketenpot oder diese Autocannon von dem Crusader obendrauf. Also wenn oben nochmal eine Waffe draufkommt, das ist ja bei Battletech so cool, weil die ja dann mit den Hardpoints ganz unterschiedliche Ausrüstung haben können. Mhm. Also dann sieht es so ein bisschen mehr nach laufender Waffenplattform und weniger nach hochskaliertem Space Marine in Anführungszeichen.
Ich glaube, das Ding ist da halt auch so ein bisschen, du hast halt bei 40k dann noch diese, es sind glaube ich 5 Stufen von Titans, die es halt noch gibt in der Lore.
Ja.
Und dann muss ja so ein bisschen die Eskalationsstufe für die Titans noch da sein, weil du hast ja dann, ich glaube, das nächstgrößere zu einem Knight ist dann der, heißt der Warhound?
Ich glaube, die Warhounds.
Warhound oder Reaver. Eins von beiden.
Der Bauerntrott, oh, das ist ein gutes Titan. Diese,
ja, der so nach vorne gebeugt quasi ist.
Der mit dem Wolfskopf, der Titan. Der kleine Scout-Titan. Ja, das ist mein, also den finde ich das ist der hübscheste Titan, den sie haben.
Den finde ich ganz furchtbar.
Dann hast du als nächstes, glaube ich, den Warlord-Titan.
Ja, den finde ich wiederum furchtbar.
Und dann hast du irgendwie noch den Imperator-Titan, glaube ich. Und wahrscheinlich noch zwei Stufen, die ich vergessen habe dazwischen. Emperor-Titan gibt es, glaube ich, in 40k offiziell keinen mehr.
Der mit der Kathedrale obendrauf.
ja, genau, der, wo quasi eine halbe Hive-City obendrauf noch ist oder so. Das sind dann halt die ganz wilden Waffenplattformen, die du da hast. Und die Knights sind halt noch eher so, da ist halt noch irgendwie ein Mensch drin und sie funktionieren so ähnlich. Das ist halt so ein bisschen wie vielleicht bei Dreadnoughts mehr oder weniger. Du hast halt immer noch zwei Beine. Weil könnte man sich ja auch fragen, ist es die beste Idee, dass das zweibeinige Dinger sind, wenn du wirklich so eine Waffenplattform machen willst? Oder wäre nicht eigentlich ein vierbeiniges oder sechsbeiniges Ding viel besser?
Ah, schwierig. Schwierig.
Ah, siehst du, da kommt der Tech-Priest wieder durch.
Ja, und da hat das Mechanikum sich nämlich die gleichen Gedanken gemacht, ne? Und da kommt der her, der Onager. Ja.
Oh nein.
Und vielleicht aber zu den Modellen noch eine Sache, weil was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben bis jetzt waren die Chaos-Seite davon. Die gibt's ja auch.
Würde aber vielleicht fast ihre eigene Folge verdienen.
Ich würde jetzt einfach kurz sagen wollen, also man wird viele Ähnlichkeiten zu Imperial Knights haben. Logischerweise, weil es ja Imperial Knights sind, die irgendwann mal übergelaufen sind, mehr oder weniger. Aber da, finde ich, haben die Modelle, die es auch per Default gibt, die sind zwar auch wenige, aber die sehen teilweise schon echt cool aus, aber es sind halt Chaos Knights.
Ja.
Also zum Beispiel der Knight Despoiler ist es, glaube ich. Haben natürlich auch gleich diese coolen Namen von den Chaos-Sachen.
Ja klar, Chaos wird immer besser mit den coolen Namen.
Ja, wobei ich bin mir nicht sicher, ob es der Knight Despoiler ist, den ich meine. Der lädt gerade nicht.
Den Despoiler habe ich.
Ah, nee, ist, glaube ich, nicht der Knight Despoiler. Der mit dem Standard-Paintjob, der in weiß ist. Also der erste, den sie da rausgebracht haben, weil den fand ich, sah halt ziemlich cool aus.
War der Despoiler nicht der erste?
Oder der Desecrator. Oder der Abomin.
Desecrator, genau.
Der Desecrator, genau. Der war der erste.
Um schon mal vorwegzugreifen, zur potenziell kommenden Folge zu Chaos Knight.
Ja.
Ach, die sehen auf den Promo-Fotos, zumindest im Shop, nicht ganz so plain einfach aus. Da ist überall ein bisschen was dran, da noch Spikes, da noch dieses, da noch jenes. Da wirkt es einfach gleich schon viel.
Also der größte Unterschied bei denen ist halt, dass sie dieses Vogelartige, die Vogelbeine haben,
ja,
die nach vorne geknickt sind und nicht die normalen, gerade runtergehenden, die Beine, die mit Kniegelenken sind, weil die, finde ich, wirken bei solchen mechanischen Modellen einfach merkwürdig. Da finde ich, wirken die Vogelbeine besser, weil die irgendwo diesen Eindruck von, da ist ein Gyroskop drin und das hält die irgendwie aufrecht, ist für mich nicht so statisch, wie das wirkt viel dynamischer gleich. Das merkt man auch bei den Battletech-Mechs, das ist genauso, da gibt es die gerade stehen und die auf Vogelbeinen laufen, wie der Marauder. Ja. Das wirkt viel dynamischer, finde ich dann gleich. Aber ist nur mein persönliches Finden.
Das sind ja tatsächlich nicht mal nur so Vogelbeine, sondern die haben da wirklich nochmal ein zusätzliches Gelenk.
Genau, die haben ein extra Gelenk.
Da ist ein extra Gelenk und noch, das erklärt tatsächlich, warum die so ein bisschen besser dastehen auch.
Weil oben sind sie doch sehr ähnlich von den Schulterpanzern.
Ja, STC sind die gleichen, aber selbst da, die haben halt mehr Verzierung dran. Die haben definitiv die cooleren Faceplates.
Das stimmt.
Mehr Gelenke sind halt auch besser, ne?
Wobei Faceplates gibt es tatsächlich in dem Nightkit, also da gibt es, glaube ich, auch so 12 verschiedene oder so, die man da drin haben kann. Und Faceplates sind halt auch was, da findest du Third Party auch sehr viele gute Quellen für Sachen.
Ja, klar. Du kannst einen Knight Guard hier da auch deutlich.
Aber tatsächlich würde ich das bei den normalen Imperial Knight Kit, finde ich, auch so ein bisschen durch die Beine und so, und dass die halt wirklich überall gleich sind. Ich glaube, die sind bei allen Knight Kits genau die gleichen. Sie haben halt auch durch dieses eine Gelenk und dass es halt auch tatsächlich nicht modular ist, sondern die sind halt wirklich am Stück mehr oder weniger, die Dinger, was halt standardmäßig auch eher dazu führt, dass es halt stabil ist dann, wenn du das Ding zusammenbaust. Aber du hast da, finde ich, ohne größeren Aufwand halt auch wenig so Posability mehr oder weniger. Du bist halt schon relativ eingeschränkt. Mhm. Bei Knights musst du, wenn du posen willst, schon oft die Säge ansetzen am Modell, wenn du das tatsächlich posen willst.
Was ich ganz cool fand, ich habe als 3D-Druckdatei auch einen Torso-Extender gefunden, den du zwischen und Beine und Torso machen kannst.
Den habe ich auch mal gesehen, ja, den habe ich auch irgendwo liegen.
Der Torso-Extender.
der ist aber vielleicht cool, weil der könnte ihn dann halt wieder so schlanker in Richtung von diesem Cerastus Knight Kit oder so machen, weil er dann halt nicht so gedrungen ist.
Ja. Ja, aber der sieht ja auch nicht gut aus, der Cerastus Knight. Der ist ja ganz furchtbar. Ich weiß nicht, was ihr an dem findet.
Der Cerastus Knight Lancer? Der ist doch cool.
Findest du?
Wenn dem Pferde der Cerastus-Chassis nicht gefällt, kann es dem jede Variante geben, wird dem nicht gefallen.
Ja, aber der Lancer hat halt wirklich dieses Schild, ja, und diese Thermallanze oder was auch immer das
ist. Ja, aber mit diesen Mini-Beinchen da, der sieht doch so aus, als ob er direkt auseinanderfallen täte.
Aber wenn ich einen Knight habe, dann will ich eine riesige Plasmawaffe haben und ich will eine Klauenhand oder ein Kettenschwert haben, ein riesig. Ja. Weil das ist die einzige Möglichkeit, dass ich diese riesigen Waffen haben kann. Ja. Und dann will ich coole Waffen. Das heißt, Power Fist oder Plasmawaffe oder Kettenschwert. Die drei Optionen.
Aber ich sagen muss, ich habe gerade noch beim Blöskollen gesehen, den Moirax. Der aussieht wie so ein großer Armiker. Mhm. Den finde ich cool.
Ich glaube, das ist aber glaube ich prinzipiell auch Armega-Größe.
Ach, ist das auch nur Armega-Größe?
Ah. Moirax?
Ja, ja.
Ein Forge World.
Genau, also ich erinnere mich nicht mehr genau, aber ich glaube, das ist mehr oder weniger das Armega-Kit plus nur andere Hände und so weiter, ja.
Ah, das ist Armega-Kit und dann ein Forge World-Upgrade. Schade, den so in Knight-Größe wäre.
Moirax Investment in Kopenhagen. Das ist es.
Okay. Du schreibst es Moirax.
Moirax.
Ja, Moirax.
Ja. Ah. Ah ja.
Den fand ich auch ganz cool. Den hatte ich mir mal auch angeschaut.
Der hat einen coolen Carapace.
Ja, ja.
Die Carapace-Armor ist cool.
Da ist halt das Verhältnis dann wieder besser als bei dem Cerastus Knight, aber gut.
Wobei das halt ein Armiger ist. Also der sieht halt schon, also der ist schon fast das gleiche wie die Armiger, die ich schon habe. Ich finde zum Beispiel den Cerastus Knight Atrapos. Das ist so eine andere Variante von dem Cerastus Knight. Den finde ich auch ganz cool. Also in 40k weiß ich nicht, ob er so gut reinpassen würde. Als Freeblade könnte ich mir dann eventuell gut scheinen. So irgendwie einer, der noch übrig geblieben ist.
Ja. Ja, es gibt aber auch so zig Varianten, ne? Mhm.
Mich stören bei dem einfach diese dünnen Beinchen. Und wie seine Hüfte da gemacht ist, finde ich blöd. Die Schlaghosen wiederum sind gut.
Und was ich bei den Knights halt noch, dadurch, dass die halt so viel Panzerplatten oder so Schulterpolster und so Zeug haben. Ich finde, da steht und fällt halt viel teilweise auch mit.
Mit dem Freehand, was du drauf machen musst.
Freehand, was du drauf packst oder dem Paintjob an sich, weil da gibt's halt echt coole, aber die sind halt auch potenziell mit wild viel Aufwand gemacht worden dann, weil da gibt's ja echt krasse so Imperial Knights mit wilden Freehands auf den Schulterpolstern drauf. Und auf den Bannern und so weiter. Also da gibt's echt coole Sachen, die man da machen kann.
Das stimmt.
Aber die musst halt auch erstmal machen können.
Ja gut, das ist doch ein gutes Schlusswort, hätte ich jetzt gesagt, oder?
Ja.
Denke auch.
Ja, sehr schön.
Der Aufruf, seid ritterlich und ehrlich.
Ja. Dann marschieren wir jetzt so langsam in unseren Großmaschinen in Richtung Sonnenuntergang.
So machen wir das. Vielen Dank, Johannes, für die Aufbereitung.
Schön.
Und vielen Dank euch, liebe Hörer, fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet auch Spaß. Und bis zum nächsten Mal wünschen wir euch viel Spaß beim Hobby und sagen Tschüss, wir waren der
Mark,
der Johannes
und ich, der Ferdi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Sehr schön.
Ich beende die Aufnahme.
Ich auch. Diese Folge des Hobbyisten-Podcasts ist geschützt unter einer Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International Lizenz. Wenn ihr die Hobbyisten kontaktieren möchtet, besucht uns auf Twitter unter twitter.com/diehobbyisten, besucht uns auf Facebook unter facebook.com/diehobbyisten oder schreibt uns eine E-Mail an info@diehobbyisten.net. All diese Informationen findet ihr auch auf unserer Homepage unter www.diehobbyisten.net.